Guten Morgen. Ich freue mich, dass ich heil wieder da bin. Ich habe mich nämlich in der Gemeindefreizeit getraut, vom 3-Meter-Brett zu springen. Ich weiß nicht, wer sich vor euch das auch getraut hat. Das ist gar nicht so ohne, finde ich. Gar nicht so ohne. Aber ich möchte euch was erzählen, was schon länger her ist als die Gemeindefreizeit, nämlich mein Urlaub. Vor 5 Wochen hat er angefangen. Und es war vor allem eine anstrengende Baustelle, da mit vielen verschiedenen Menschen. Oft haben wir auch mit den Arbeitern zusammen gegessen. Betest du dann auch vor dem Essen, habe ich mich gefragt. Immer betest du vor dem Essen. Jetzt auch mit diesem Experten für Trockenbau? Zeigst du ihm deinen Glauben? Und so gegen Ende von meinem Urlaub haben wir dann doch ein bisschen Urlaub gemacht. Und da waren wir dann mit den Großen auf einer Hütte und haben im Lager übernachtet. Es war auch eine andere Familie mit Kindern dabei. Zu Hause beten wir immer vor dem Schlafengehen. Betest du dann auch? Habe ich mich gefragt. Hier im Lager mit den völlig fremden Menschen. Betest du dann auch laut mit deinen Kindern? Ich versage da oft. Die Gelegenheit verstreicht. 2 Tage später fällt mir eine gute Antwort ein oder was ich sagen hätte können. Kennst du das auch? In wenigen Tagen beginnt Reach Wells, unser spannender Jugend-Sommereinsatz. Für die ganze Gemeinde ist es aber ein Abenteuer. Wir stehen plötzlich als ganze Gemeinde da und fragen uns, zeigen wir unseren Glauben her? Heute lesen wir eine Bibelstelle zusammen, die uns dabei hilft, Gottes Kraft in Wels zu erwarten. Er erreicht Wels durch schwache Menschen wie uns. Und wir sehen da, dass Gott regiert, Gott rettet und Gott redet. Und er macht es durch schwache Menschen. Er macht es. Er sucht sich, glaube ich, sogar extra schwache Menschen aus wie uns, damit ganz klar wird, wo die Kraft herkommt und wie stark er ist. Lesen wir gemeinsam diese Geschichte aus 2. Könige 5, und zwar lesen wir heute bis Vers 19. Der Bericht, der kommt aus einer Zeit, in der das glorreiche Königreich von David und Salomo schon zerrissen ist, in 2 Kleinstaaten, die sich mehr oder weniger gut durchschlagen, im Norden, in Israel, wo unsere Geschichte heute spielt. Da regieren Könige, die mit Gott nichts mehr am Hut haben, ihm nicht vertrauen. Und sie kämpfen auch dauernd mit verschiedenen Nachbarländern. Eines davon war Syrien oder Aram, wie es da in meiner Übersetzung heißen wird. Und dort fängt die Geschichte auch an, in Syrien. Lesen wir 2. Könige 5, 1 bis 19. Und Naaman, der Heeroberste des Königs von Aram, also von Syrien, war ein bedeutender Mann vor seinem Herrn und angesehen, denn durch ihn hatte der Herr Sieg für Aram gegeben. Der Mann war ein Kriegsheld, aber aussätzig. Und die Aramäer waren auf Raub ausgezogen und hatten aus dem Land Israel ein junges Mädchen gefangen weggeführt. Das kam in den Dienst der Frau des Naaman. Und sie sagte zu ihrer Herrin, ach, wäre mein Herr doch vor dem Propheten, der in Samaria wohnt, das ist die Hauptstadt von diesem Nordreich Israel, wäre mein Herr doch vor dem Propheten, der in Samaria wohnt, dann würde er ihn von seinem Aussatz befreien. Und Naaman ging und berichtete es seinem Herrn, also dem König von Syrien, so und so hat das Mädchen geredet, das aus dem Land Israel ist. Da sagte der König von Aram, geh, zieh hin, und ich will dazu an den König von Israel einen Brief senden. Da ging er hin und nahm 10 Talente Silber mit sich und 10.000 Schekel Gold, also das sind Unsummen von Silber und Gold, über 300 Kilo Silber und 70 Kilo Gold. Und dazu 10 Wechselkleider, und er brachte den Brief zum König von Israel und er lautete so. Und nun, wenn dieser Brief zu dir kommt, so wisse, siehe, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Und es geschah, als der König von Israel den Brief gelesen hatte, da zerriss er seine Kleider und sagte, bin ich Gott, der die Macht hat, zu töten und lebendig zu machen, dass dieser zu mir sendet, einen Menschen von seinem Aussatz zu befreien? Ja, wahrlich, erkennt doch und seht, dass er einen Anlass zum Streit mit mir sucht. Und es geschah, als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, da sandte er zu dem König und ließ ihm sagen, warum hast du deine Kleider zerrissen? Lass ihn doch zu mir kommen, und er soll erkennen, dass ein Prophet in Israel ist. Da kam Naaman mit seinen Pferden und mit seinem Wagen und hielt am Eingang zu Elisas Haus. Und Elisa schickte einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, geh hin und bade dich 7-mal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wiederhergestellt werden und rein sein. Da wurde Naaman zornig und ging weg. Und er sagte, siehe, ich hatte mir gesagt, er wird nach draußen kommen, zu mir heraus, und hintreten, und den Namen des Herrn, seines Gottes, anrufen, und wird seine Hand über der Stelle schwingen, und so den Aussätzigen vom Aussatz befreien. Sind nicht Abana und Parpar, die Flüsse von Damaskus, besser als alle Wasser von Israel? Kann ich mich nicht darin baden und rein werden? Und er wandte sich um und ging im Zorn davon. Da traten seine Diener herzu und redeten zu ihm und sagten, mein Vater, hätte der Prophet eine große Sache zu dir geredet, hättest du es nicht getan? Wie viel mehr, da er nur zu dir gesagt hat, bade und du wirst rein sein. Da stieg er hinab und tauchte im Jordan 7-mal unter nach dem Wort des Mannes Gottes. Da wurde sein Fleisch wieder wie das Fleisch eines jungen Knaben und er wurde rein. Und er kehrte zu dem Mann Gottes zurück, er und sein ganzes Gefolge. Und er kam und trat vor ihn und sagte, siehe doch, ich habe erkannt, dass es keinen Gott auf der ganzen Erde gibt, als nur in Israel. Und nun nimm doch ein Segensgeschenk von deinem Knecht. Er aber sagte, so wahr der Herr lebt, vor dem ich stehe, wenn ich es nehmen werde. Und er drang ihn, es zu nehmen, doch er weigerte sich. Da sagte Naaman, wenn also nicht, dann möge man deinem Knecht doch die Traglast eines Maultiergespannes Erde geben. Denn dein Knecht wird nicht mehr anderen Göttern Brandopfer und Schlachtopfer zubereiten, sondern nur noch dem Herrn. In dieser einen Sache wolle der Herr deinem Knecht jedoch vergeben. Wenn mein Herr in das Haus Rimmons geht, eines heidnischen Götzens in Syrien, also wenn der König da hineingeht, um sich dort niederzubeugen, dann stützt er sich auf meinen Arm und auch ich beuge mich nieder im Haus Rimmons. Wenn ich mich nun dabei niederbeuge im Haus Rimmons, dann möge doch der Herr deinem Knecht in dieser Sache vergeben. Und er sagte zu ihm, gehe hin in Frieden. Herr Jesus, sprich du jetzt zu uns durch dein Wort. Erklär uns, was du meinst und sag uns dein Wort ganz tief in unser Herz hinein. Zeig uns, wie du regierst, wie du redest und wie du rettest. Amen. Fangen wir mal mit dem ersten an. Die ersten 5 Verse, da habe ich so deutlich gesehen, Gott regiert. Gott regiert und ein Sklavenmädchen evangelisiert. Sie sagt eine gute Nachricht weiter. Sie sagt das weiter, was wahr ist über den einzig wahren Gott. Und es fängt alles mit diesem Naaman an. Wir haben es gerade gelesen. General Naaman war ein Kriegsheld, ein Siegertyp, berühmt und wichtig. Und wer hat ihm den Erfolg geschenkt? Wieso ist der starke Mann so stark? Was steht da in Vers 1, wenn du nochmal in deine Bibel reinschaust oder beim Nachbarn in die Bibel reinschaust? Du sitzt doch so weit weg von mir. Übrigens, vorne wären auch noch tolle Plätze frei. Da könnt ihr auch besser sehen und hören. Ihr mich vielleicht auch. Ja, der Herr, der Gott Israels, hat den Syrern den Sieg gegeben. Über Israel oft. Aber das hat Naaman so stark gemacht, weil Gott regiert. Gott regiert auf der ganzen Welt. Danke. Er wirkt nicht nur in schwachen Menschen, er wirkt überall, in allen Menschen wirkt er, ist er am Werken. Es passiert nichts, wo Gott dann sagen müsste, hups, da habe ich jetzt leider nichts mehr machen können. Und am anderen Ende der gesellschaftlichen Skala ist unser kleines Mädchen in Vers 2. Die Syrer haben ihre Familie überfallen und sie einfach entführt und als Sklavin verkauft. Heute passiert das wieder in Syrien. Tausendfach. Ich hoffe, ihr betet für dieses Land im Krieg, wo Menschen wieder umgebracht und versklavt werden. Und wer kann, flieht zu uns und braucht unsere Hilfe. Dieses kleine Mädchen da in Vers 2 war höchstens ein Teenager. Denk an Rich Wells. Sie ist mit Gewalt von ihrer Familie herausgerissen worden und muss jetzt dem Mann Sklavendienst leisten, der ihr Land besiegt hat. Hat sie Rachegedanken? Denkt sie, geschieht ihm recht, dem heidnischen Kriegsverbrecher? Der ist der Feind und super, wenn er jetzt auch noch Aussatz hat, bevor er in die Hölle kommt. Denkt sie so über ihn? Nein, Vers 3. Ach, wäre mein Herr doch vor dem Propheten, der in Samaria wohnt, dann würde er ihn von seinem Aussatz befreien. Ach, sie fühlt mit, der Feind tut ihr leid. Und sie hat einen ganz klaren Glauben. Sie kennt Vers 1 nicht. Sie hat das nicht lesen können, so wie wir jetzt. Aber sie weiß trotzdem, Gott regiert und er ist allmächtig. Und sogar diese Hautkrankheit ist für ihn kein Problem. Sie ist überzeugt, wenn Naaman zum Propheten Elisa geht, hilft ihm Gott sicher. Weil Gott liebt jeden Menschen. So einen klaren Glauben hat dieses Mädchen, das da traumatisierte Kriegsgefangene ist. Stell dir mal vor, dein Chef oder deine Chefin ist nicht Christ, aber sehr krank. Und du gehst jetzt morgen ins Büro und sagst, ich weiß, du glaubst nicht an Gott, aber ich schon. Und wenn du willst, dann würde ich gern für dich beten. Denk mal dran, was dich alles abhalten könnte, sowas zu tun. Was ist, wenn er lacht? Was, wenn die anderen in der Firma das hören? Was, wenn er mir eine schwierige theologische Frage stellt? Was, wenn er mich ab heute fertig macht? Was, wenn Gott einfach nichts tut? Ich weiß nicht, welche Gründe dich noch abhalten könnten, sowas zu tun. Aber dieses Sklavenmädchen, von dem wir da lesen, das hätte auch alle diese Gründe haben können. Und noch mehr. Noch mehr hätte sie gehabt. Nur sie hat noch etwas viel Besseres. Sie hat noch etwas anderes. Sie hat einen ganz klaren Glauben an Gott. Gott regiert, das weiß sie. Und sie liebt ihre Feinde. Und sie evangelisiert. Das heißt, sie sagt das Gute weiter, was sie von Gott weiß. Die gute Nachricht. Bei Rich Wells oder in der Arbeit oder in der Familie oder in der Nachbarschaft. Alle Menschen brauchen Jesus. Alle. Alle brauchen Verwandlung, Veränderung, Vergebung, Versöhnung und Verbindung mit unendlicher Liebe, mit unendlicher Reinheit und Schönheit und Wahrheit und Gerechtigkeit. Alle brauchen Jesus. Weil Jesus das größte Problem von jedem Menschen löst. Wir gehen alle auf Sicherheitsabstand zu Gott. Das haben wir in der Freizeit oft besprochen. Gehen auf Sicherheitsabstand zu Gott. Gott regiert. Steht da doch, oder? Aber wir regieren lieber selber. Wir wollen Gott nicht, weil der ist unkontrollierbar. Weil der mich regieren will. Da gehe ich lieber auf Sicherheitsabstand. Und so rennen wir weg von Gott. Wir sind dann wie ein Planet, der sich von seiner Sonne losgerissen hat und sinnlos durchs All treibt, immer kälter wird und immer lebloser. Die Auswirkungen von so einem Leben sehen wir bei Naaman. Ein Mann, der alles kontrollieren will, der stolz ist, der leicht zornig wird und der durch seine Krankheit isoliert ist. So geht's uns letztlich allen. Gott liebt uns aber so sehr, dass er uns nicht einfach in der Dunkelheit erfrieren lässt. So sehr liebt er uns. Gott kommt zu uns. Es ist Jesus, der menschgewordene Gott, der zu uns kommt und für uns am Kreuz stirbt. Das bedeutet, er nimmt unsere Schuld, unseren Stolz, unseren Zorn. Er nimmt alles auf sich und es bringt ihm am Kreuz den Tod. Er stirbt mit unseren Sünden. Sie reißen ihn in den Tod. Unsere Gottesallergie, unser Sicherheitsdenken bringt ihn um. Und deswegen habe ich gesagt, alle Menschen brauchen Jesus. Alle brauchen ihn. Alle brauchen die Verwandlung, die das bewirkt, bedeutet, wenn man wieder nahe kommt zu Gott. Alle brauchen Veränderung, Vergebung, Versöhnung und Verbindung mit unendlicher Liebe, mit unendlicher Reinheit, Schönheit, Wahrheit und Gerechtigkeit. Alle brauchen Jesus. Alle. Vielleicht hast du bisher auch so deine Gottesallergie ausgelebt. Die Vorstellung, dass Gott dich regiert, ist dir unheimlich und zuwider. Vielleicht ist es heute dran, zu Jesus zu sagen, komm mir nahe und vergib mir und verwandle mich und regiere du jetzt in mir. Oder vielleicht kriegst du Lust, wie dieses Sklavenmädchen zu werden, den Menschen von Jesus zu erzählen. Dann bitte ihn, dir dabei zu helfen. Gott regiert und ein Sklavenmädchen evangelisiert. Evangelisieren ist nicht kompliziert, es ist nur ein kompliziertes Wort, kann man fast nicht aussprechen. Aber die Sache ist nicht kompliziert. Sag einfach, was du weißt. Und dann passiert was. So wie da. Hier passiert auch was. Gott hat da schon seine Finger im Spiel, oder? Der General hört irgendwie auf den Teenager und holt sich die Erlaubnis vom König. Er nimmt ein Riesengeschenk mit und macht sich auf den Weg nach Samaria. Und jetzt geht die Verwirrung los, denn Gott redet und Menschen sind irritiert. Der Erste, der irritiert ist, ist der König von Israel, oder? Er kriegt den Brief, wo drin steht, jetzt, lieber Kollege, heil den meinen General. Und er kriegt natürlich Panik, oder was heißt natürlich? Er kriegt Panik und denkt sich, das ist doch nur eine Intrige. Die Syrer wollen Krieg führen gegen uns und suchen irgendwie einen Anlass. Er glaubt nicht, dass es eine Lösung gibt. Wie arm sind die Menschen ohne Gott? Wie auswegslos ist das Leben, wenn man nichts von diesem Gott weiß, der regiert? Gott redet zu den Propheten, Gott redet durch den Propheten und Gott sagt in Vers 8 durch den Propheten, warum hast du deine Kleider zerrissen? Zu diesem ungläubigen König. Lass ihn doch zu mir kommen und er soll erkennen, dass ein Prophet in Israel ist. Okay, die ganze Karawane war an der falschen Adresse. Sie ziehen weiter mit ihren ganzen Wagen, Pferde, Luxuskarossen, parken vor Elisas Haus und klingeln. Und was passiert? Vers 10. Elisa schickte einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, geh hin und bade dich 7-mal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wiederhergestellt werden und rein sein. Gott spricht durch den Propheten Elisa und Naaman ist irritiert, um es gelinde auszudrücken. Er denkt, er ist schon wieder an der falschen Adresse, oder? Der Typ kommt nicht mal selber raus. Und so reagiert Naaman. Da wurde Naaman zornig und ging weg und er sagte, siehe, ich hatte mir gesagt, er wird nach draußen herauskommen und hintreten und den Namen des Herrn, seines Gottes, anrufen und wird seine Hand über der Stelle schwingen und so den Aussätzigen vom Aussatz befreien. Sind nicht Abana und Parpa, die Flüsse von Damaskus, besser als alle Wasser von Israel? Kann ich mich nicht darin baden und rein werden? Und er wandte sich um und ging im Zorn davon. Naaman hat sich ganz was anderes vorgestellt, was Spektakuläres. Nicht kein unspektakuläres Bad in einem hundsgewöhnlichen Fluss, sondern er wollte spektakuläres Zinnober mit inklusive Wunderheilung. Und Naaman denkt auch, zu Hause hätte ich billiger baden können. Ich bin reingelegt worden und werde hier veräppelt. Naaman ist total hoffnungslos enttäuscht und er ist besinnungslos zornig. Und so geht es auch vielen anderen Menschen mit Gottes Wort. Wenn Gottes Wort zu ihnen kommt, sind sie irritiert. Gott ist eben nicht, wie sie erwarten. Und er sagt nicht, was wir hören wollen. Was? Gott will keine spektakuläre Akrobatik, keinen religiösen Zinnober, nichts, was meiner Wichtigkeit entspricht. Oder wo ich so richtig was leisten kann für ihn. Nur einfach Vertrauen will dieser Gott. Mehr nicht. Ohne Lasershow am Himmel, ohne Hokuspokus, ohne Weihrauch, ohne Engelstrompeten. Viele stellen sich Gott anders vor. Gott spricht und Menschen sind irritiert. Und noch etwas erlebt Naaman da, was viele Menschen erleben. Warum muss es ausgerechnet der Jordan sein? Warum tun es nicht auch die Flüsse Abana und Parpar? Da kann ich mich doch auch baden. Oder Naaman stellt da die Frage nach der Exklusivität der Lösung Gottes. Gott löst unser Problem, aber auf seine Weise. Und wenn Gott eine Lösung anbietet, dann gibt es da keinen Spielraum oder Wahlmöglichkeit. Dann gilt das. Und so irritiert Gottes Wort Menschen bis heute. Was? Nur Jesus soll die Lösung sein? Ja, wieso geht denn nicht auch irgendwas anderes? Es ist nicht einen anderen Weg. Ich will mir doch selber aussuchen, wie ich die Vergebung erfahre. Der echte Gott, der sprengt deine Vorstellungskraft. Er legt die Spielregeln fest, nicht du. Er braucht von dir keine religiösen Triple-Marathon-Anstrengungen. Und er hat für dich einen einzigen Weg gemacht. Einen einzigen Weg in seine Freude und in seine Liebe hinein. Das reicht. Gott redet und Menschen sind irritiert. Sie kriegen Panik. Weil sie entweder wie der König von Israel überhaupt nicht mehr mit Gott rechnen oder weil Gott nicht nach ihrer Pfeife tanzt. Ich bin auch immer wieder irritiert von dem, was Gott sagt. Und für mich ist es ein Zeichen dafür, dass die Bibel die Wahrheit sagt und ich nicht in der Bibel einem selbstgemachten Gott begegne, sondern eben dem echten. Der tanzt halt nicht nach meiner Pfeife. Naaman ist so irritiert, dass er den Satz aller enttäuschten Touristen sagt, wir reisen sofort ab. Es reicht ihm, er will wieder heim. Aber er hat Glück, weil Gott greift wieder ein. Gott rettet und ein Mensch vertraut. Gott greift wieder ein und zwar wieder durch namenlose Diener. Gott sei Dank bringen sie ein bisschen Hausverstand in die Situation. Und sie sagen in Vers 13, mein Vater, hoher Respekt für den General, hätte der Prophet eine große Sache zu dir geredet, hättest du es nicht getan? Wie viel mehr, da er nur zu dir gesagt hat, bade und du wirst rein sein. Und das ist der Punkt, an dem Naaman anfängt zu vertrauen. Er fährt zum Jordan und wascht sich. Er handelt nach Gottes Wort. Das nennt man Glauben. Glauben heißt in der Bibel nicht theoretisches Wissen, sondern Glauben heißt, ich vertraue Gottes Wort und handle danach. Vers 14 finde ich so schön, das hat mich bei der Vorbereitung so berührt. Da stieg er hinab und tauchte im Jordan 7-mal unter nach dem Wort des Mannes Gottes. Da wurde sein Fleisch wieder wie das Fleisch eines jungen Knaben und er wurde rein. Das ist so schön, das zu lesen. Es ist so schön zu lesen, ein Mensch vertraut Gott und Gott rettet. Für wen wünschst du dir das? Von wem möchtest du sowas lesen? Für wen betest du genau das? Ein Mensch vertraut Gott und setzt praktisch sein Vertrauen auf Gott und Gott rettet. Da ist übrigens noch ein kleiner schriftstellerischer Diamant versteckt. Naamans Haut wird wie die eines kleinen Knaben. Das erinnert sofort an Vers 2, wo wir von einem kleinen Mädchen gelesen haben. Es sind ganz genau dieselben Worte, nur eben einmal ist ein Mädchen, dort ist ein Knabe. Naaman wird klein, so wie das Sklavenmädchen und sie werden Geschwister. Gott ist ihr Vater. Der General wird klein. Nach der Reinwaschung, nach der Verwandlung kommt die Umkehr, Vers 15, und er kehrte zurück, steht doch da, oder? Die Umkehr folgt da. Er kehrte zurück zu dem Mann Gottes. Er ist dankbar jetzt und er ist großzügig. Und er zieht die Konsequenzen. Er sagt, siehe, ich habe erkannt, dass es keinen Gott auf der ganzen Erde gibt, als nur in Israel. Es gibt nur diesen einen Gott. Und jetzt möchte er ein Geschenk, ein Segensgeschenk weitergeben, im Mann, und da sind Unsummen im Spiel da, aber Elisa lässt sich kein Geld geben, der Prophet lässt sich kein Geld geben. Er hat ja Naaman nicht geheilt, sondern Gott war es. Und die Erlösung ist wirklich geschenkt. Gott rettet aus Gnade, nicht aus Geschäftssinn. Es ist wirklich ein Geschenk. Und so ist es heute auch noch. Er schenkt uns die Vergebung. Dieser Gott schenkt uns die Vergebung. Und er nimmt uns in seine Familie an. Umsonst. Es ist wirklich ein Geschenk und kein Geschäft. Es geht nicht darum, dass du ab jetzt für diesen Gott schuften musst. Nein, es ist wirklich geschenkt und aus Gnade. Aber der Naaman fängt schon an, er wird jetzt sein ganzes Leben umkrempeln. Diese Verwandlung, diese Erneuerung, die er erlebt hat, die wird sich jetzt schrittweise in seinem ganzen Leben auswirken. Es ist nicht alles auf einen Schlag klar und es ändert sich nicht alles auf einmal bei ihm, sondern es geht eben langsam und zieht immer weitere Kreise. Aber er hat schon viel verstanden. Von jetzt an wird nur mehr dieser eine Gott angebetet. Und er sieht auch, dass es Konsequenzen in anderen Lebensbereichen hat. Er hat ein Dilemma, er muss als General mit dem König in den heidnischen Tempel gehen. Und dafür bittet er jetzt um Gnade und er vertraut da ganz auf Gottes Gnade. Und Gott, was denkt ihr, ist das überraschend? Gott ist gnädig. Gott gibt ihm Gnade. Könnte man auch noch lang drüber nachdenken, was das jetzt bedeutet. Und Naaman wird immer weiter verändert werden. Gott regiert, Gott redet und Gott rettet. Wenn dir das klar ist, dann wird dir das immer leichter fallen, deinen Glauben herzuzeigen. Weißt du, was mir da geholfen hat in der Hütte, im Lager, wo ich da hin und her gegrübelt habe, was ich jetzt, ob ich jetzt in die Dunkelheit hinein noch was sagen soll? Ich habe mir gedacht, was lernen denn meine Kinder? Lernen sie von mir jetzt, dass der Glaube nur was ist für unsere eigenen vier Wände? Oder lernen Sie, dass Jesus überall da ist? Lernen Sie, dass der Glaube so ein privates Familienspiel ist für daheim? Oder lernen Sie, dass Gott regiert, dass Gott redet, dass Gott rettet auf der ganzen Welt? Und genau das wünschen wir uns doch auch für uns als Gemeinde. Für Reach Wells. Für unsere Familien, für unsere Arbeit, für unser ganzes Land. Und da haben wir auch die Hoffnung, dass Gott regiert. Er regiert auch hier und heute. Gott verwendet schwache Menschen, verwendet Teenager, namenlose Diener. Aber Gottes Kraft ist jeder Situation gewachsen. Und Gott erreicht mit seiner Gnade jeden Menschen, den er erreichen will. Deswegen haben wir so viel Hoffnung für Reach Wells, der es am Mittwoch anfängt. Ich hoffe, du bist dabei am Mittwoch. Das ist immer ermutigend bei diesem ersten Abend, wenn viele aus der Gemeinde da sind, um das Team willkommen zu heißen. Aber wir haben Hoffnung für diese Zeit, dass Gott regiert, dass Gott reden wird zu Menschen und dass Gott retten wird. Und deswegen wird die Angst immer kleiner, über Jesus zu reden. Das ist vielleicht für dich so, was wie vom 3-Meter-Brett zu springen. Ich glaube, ich bin seit 35 Jahren immer vom 3-Meter-Brett gesprungen. Also sagen wir mal, seit 30. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt mal schon so weit runtergesprungen bin. Meine Güte, ja, dann fang halt mit dem 1-Meter-Brett ein. Oder spring vom Beckenrand. Oder gebe die Stiege rein, ist ganz egal. Auch dich verwendet der Herr, um anderen seine Gnade weiterzugeben. Und da wird die Angst immer mehr schrumpfen, je mehr du mit diesem Herrn vertraut bist und in diesem Lebenselement schwimmst und lebst. Du merkst immer mehr, das ist ja wirklich so. Gott regiert, Gott redet und Gott rettet. Die Angst schrumpft, dass Gott nicht das tun wird, was Menschen erwarten. Die Angst schrumpft vor dieser Irritation, die Gottes Wort immer hervorrufen wird. Wird immer die Menschen auf die Palme bringen. Aber die Freude wächst doch auch, an irgendeiner Stelle mit dabei zu sein. Und das ist für jede und für jeden heute da jetzt möglich in den nächsten Wochen. Okay, du bist vielleicht am Mittwochabend verhindert, weil du hast einen Termin mit dem Bundespräsidenten. Okay, da würde ich dann sagen, ja stimmt, da kannst du wirklich nicht sagen, ich muss zum Willkommensabend für Rich Wells gehen. Aber du kannst wenigstens dafür beten, oder? Wenn du Jesus kennst und wenn du weißt, dass Gott regiert, dann bitte ihn doch um seine Hilfe. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie wir gemeinsam als Gemeinde diese nächsten 2 Wochen von Rich Wells uns einsetzen. Und das hoffe ich, dass wir das erleben, wie Gott regiert, wie Gott redet und wie Gott rettet. Beten wir jetzt noch miteinander. Nehmen wir uns ganz kurz Zeit, bevor wir das, was ich jetzt gesagt habe, feiern im Abendmahl. Und beten wir auch besonders für Rich Wells. Nimm dir kurz Zeit in der Stille, dass du ganz konkret, du jetzt, nicht nur theoretisch, ja, beten ist wichtig, sondern bete jetzt für Rich Wells in der Stille. Und rede mit diesem Gott, der regiert, der redet und der rettet. Vater im Himmel, wir loben dich dafür, dass du ein weltweiter Gott bist. Herr, du hast das Universum geschaffen, du hast die ganze Erde geschaffen und alle Menschen auf dieser Erde. Und du liebst jede und du liebst jeden. Herr, da staune ich darüber, dass du regierst, aber du regierst so liebevoll. Wir bitten dich so sehr, verwende uns dazu, dass Menschen deine Stimme hören, dass Menschen das Evangelium hören und dass sie erleben, wie du sie rettest. Es ist so schön, wenn ein Mensch umkehrt zu dir und neu wird, verwandelt wird, in deine Familie aufgenommen wird, Vergebung erfahrt und merkt, wie du sein ganzes Leben immer lebenswerter gestaltest, umgestaltest. Aber wir bitten dich jetzt auch konkret für Rich Wells, bitten dich für alle, die teilnehmen werden, die sich schon vorbereiten, bewahr du sie vor Versuchung, vor Anfechtung, vor dem Bösen und bring du sie sicher her und verwend du sie dann auf deine glorreiche Art und Weise, in ihrer ganzen Schwachheit, damit Menschen in Wells erkennen, dass du regierst, dass du redest und dass du rettest. Herr, lass es uns erleben und zeig jedem und jeder von uns, was wir beitragen können in deiner Kraft, in deinem Auftrag. Erinner du uns wieder daran, dafür zu beten. Wir bitten dich um deine Hilfe. Amen.